Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer.
Hallo und herzlich willkommen zu Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Heute ist zweite Woche im Monat, das heißt, es gibt eine Interviewfolge. Im Interview ist heute Thomas. Thomas erzählt uns von seiner Beziehung mit einer psychisch erkrankten Frau, die er im Internet kennengelernt hat und mit der er eine ganze Menge Zeit verbracht hat, viel Geld investiert hat und ja, an deren Verhalten er am Ende sogar selbst erkrankt ist. Aber bevor ich viel rede, hören Sie einfach die Folge selber. Ich möchte, bevor wir starten, nur noch auf den Stammtisch hinweisen. Nächste Woche am 17.03. ist es wieder soweit um 16 Uhr. Anmeldungen sind natürlich möglich, auch bis zum 17. um 15.45 Uhr, sage ich mal, kann man sich noch anmelden für den nächsten Stammtisch. Ansonsten schreiben Sie mir einfach Ihre Fragen jetzt vielleicht schon, die wir nächste Woche im Stammtisch beantworten wollen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Dann ja, freue ich mich, wenn Sie dabei sind. Ansonsten Ihnen jetzt viel Spaß mit Thomas. Ich bin sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat für das Interview, da ja, er eine ganze Menge erlebt hat. Und ja, auf jeden Fall, wenn andere Betroffene das hören, vielleicht auch verstehen, wie es ihm geht. Und wer sowas noch nicht erlebt hat, der kann aber, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, wie sich Thomas fühlt und was er in diesen Monaten mit dieser Frau erlebt hat. Ja, hallo Thomas, schön, dass Sie sich für dieses Interview zur Verfügung stellen und danke Ihnen vor allem für das Vertrauen, das Sie in mich haben und dass Sie uns oder ja allen Hörern Ihre Geschichte anvertrauen. Aber vielleicht zu Beginn vielleicht so ein paar Worte noch über Sie, was Sie vielleicht preisgeben wollen.
Ja, ich bin also im Osten in Sachsen aufgewachsen, im Erzgebirge. Und war als Lehrer tätig und bin dann in den Außendienst gegangen, war im Versicherungsding unterwegs und bin dann in der Jahrtausendwende in die Eifel gezogen und habe dort als Außendienstler gearbeitet. Und aufgrund der schweren Situation in der Branche nach der Jahrtausendwende habe ich dann im Jahr 2009 meinen Beruf wieder ergriffen, bin wieder als Lehrer tätig gewesen, weil in der Außendiensttätigkeit wirklich die Situation sehr schwierig war und in diesem Zusammenhang habe ich mich von meiner bisherigen Familie, meiner Frau getrennt und habe dann seit 2013 alleine gelebt und habe dann über Facebook die Bekanntschaft mit
der Susanne gemacht. Also ja. Das ist ja unser Thema heute. Ihre Bekanntschaft zur Susanne. Sie haben schon angefangen, Sie haben sich über Facebook kennengelernt. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich habe also da nicht irgendwie eine Dating-Plattform genutzt, sondern ich habe sonst normalerweise nur Leute in meinem Freundeskreis, die ich persönlich kenne oder wo ich irgendwie über Dritte die Personen kenne. Aber hier hatte ich so eine Seelenverwandtschaft von dem, was in den öffentlichen Auftritten von ihr stand und fand das dann sehr interessant und habe diesen Sachen immer gefolgt. Und irgendwann war das dann so vertraut, dass ich auch eine Freundschaftsanfrage gestellt hatte und so lief das dahin. Und dann kamen von ihr dann auch Hilferufe. Mhm. Im Sinne von, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin nah am Ende und wer kann mir helfen? Und ich mache das jetzt öffentlich, wie Schindler Connor, und möchte nur einfach sagen, wer kann mir noch helfen? Und darauf habe ich geantwortet und habe geschrieben, ja, melde dich doch einfach, ich kann dir helfen.
Okay, also die haben die Freundschaftsanfrage gestellt und die wurde dann auch erwidert.
Auf alle Fälle.
Okay. So,
und also dadurch habe ich dann eben höheren Einblick in ihre Beiträge.
Mhm. Ja. Also die Shinnet O'Connor, also die Hilferufe hatten was zu bedeuten. Können Sie das vielleicht nochmal genauer definieren?
Ja, es ging so in dem Bereich, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin am Ende und habe wirklich eine Notsituation und wer kann mir helfen? Und da habe ich diese Antwort gegeben, mhm. aber habe dann 2-3 Tage überhaupt nichts mehr gehört.
Okay, also nachdem Sie so, die und, Antwort bekommen dann, haben, oder?
Nee, nachdem ich die Antwort gegeben habe, dass ich helfen möchte, habe ich dann wirklich 2-3 Tage nichts gehört. Und ich war aber zwischenzeitlich im Urlaub in Spanien und habe deswegen dann mir jetzt auch keine Gedanken gemacht und habe nach Rückkunft zu Hause am Flughafen mich nochmal gemeldet. Ich bin nie wieder vor Ort. Was ist jetzt los? Was ist mit dir?
Hm. Und kam da eine Reaktion?
Und dann kam die nächsten Morgen dann, genau, nächsten Morgen kam dann die Reaktion. Das war dann Montag früh. Ich weiß nicht weiter. Ich bin in einer verzweifelten Situation und wie kannst du mir helfen, konkret?
Was haben Sie darauf geschrieben?
Wo bist du denn? Ich bin in. Ja, ich habe eben gefragt, wo bist du denn? Und daraufhin hat sie geantwortet, ich bin hier in Berlin.
Und war sie dort in der Wohnung oder also, wie kann man sich das vorstellen?
Sie ist eigentlich ohne Wohnung und war über so ein Notprogramm in einer Unterkunft untergebracht. Und hat eben dann geschrieben, ich bin hier schon seit Tagen hier in diesem Zimmer und weiß nicht mehr weiter und bin in der Situation, mich aufgegeben zu haben und kannst du mir dann nicht helfen.
Also suizidale Gedanken, würden Sie sagen.
Und genau, auf alle Fälle. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, wie hast du dir das vorgestellt? Und habe gesagt, ja, nimm einen Zug. Und kommt zu mir, nein, geht nicht. Ich habe also ich habe da Angstzustände und ich kann nicht mit dem Zug kommen. Und kannst du mich denn nicht holen? Und da habe ich gesagt, ja, ich würde einfach nur schnell noch was frühstücken, meine Sachen zusammenpacken und komme dich holen. Bin ich dann 7 Stunden nach Berlin gefahren.
Genau, also aus Nordrhein-Westfalen denn nach Berlin.
Genau. Und zwischendurch haben wir Kontakt über das Netz gehalten. Und dann kamen immer so Gedanken wie, ja, ich habe schwere Depressionen, mir geht's gerade ganz schlecht und so weiter. Und ob ich denn damit umgehen könnte. Und da habe ich mir aber überhaupt keine Gedanken gemacht und bin einfach fortgefahren, immer weiter gefahren, bis ich denn da war.
Mhm. Wie war das erste Treffen mit ihr?
Dann ist auch sie ist zeitnah runter vor die Einrichtung gekommen und es hat eigentlich alles freundschaftlich sofort gepasst und wir haben die Sachen aus den Räumlichkeiten geholt, bei mir eingeladen und sind losgefahren und ich hatte eigentlich gedacht, nach der langen Strecke erstmal irgendwo einen Zwischenhalt zu machen und eine Unterkunft auf dem Weg zu mieten. Und das wollte sie aber nicht. Sie wollte sofort, dass ich den Rückweg komplett antrete. Sprich, wir sind dann also sofort zu mir nach Hause zurückgefahren.
Aber sie war ja auch eine wildfremde Person für Sie.
Und dann war das Problem, dann war, Ja, aber durch die längere Zeit der Freundschaft in Facebook hatte man halt so eine Seelenverwandtschaft und es hat dann auch so vom ersten Eindruck gepasst. Und dann sind wir nach Hause gefahren, diese 6, 7 Stunden, und haben uns die ganze Zeit unterhalten unterwegs. Und dann war da so eine Nähe, also gleich da. Also, weil sie ja auch aus meiner Heimat stammt, aus Sachsen, war da überhaupt nicht irgendwie Befremdlichkeit. Und dann sind wir zu mir nach Hause gefahren und sie wollte aber dann nicht aussteigen erstmal, weil sie immer erst so eine Ankommensangst hat. Und dann sind wir einfach, bei mir gibt es da so einen Berg, sind wir auf den Berg gelaufen und sind erstmal in der Nacht, war das dann die Rückkunft so nach Mitternacht, erstmal noch auf den Berg gelaufen und sind spazieren gegangen. Und haben Sterne geguckt.
Hat sie sich das gewünscht?
Ja. Und das war dann alles schon sehr vertraut. Ja, das wollte sie. Sie wollte nicht sofort ankommen, weil sie hat ein Problem mit Ankommen. Sie hat ein Problem mit nach Hause kommen. Das wusste ich aber da alles noch nicht. Ich habe jetzt im Nachhinein auch nochmal den Facebook-Account studiert, von der Zeit, die vor unserem Zusammentreffen war. Und da sind viele Sachen schon drin beschrieben, die ich nicht so ernsthaft verstanden habe, die aber da eigentlich schon gestanden haben, alles.
Okay.
Also viele Sachen so mit den Erkrankungen, die sich erst später herausgestellt haben.
Also wie ging's jetzt in den nächsten
So,
Tagen
und dann
weiter?
sind wir, also haben wir die in den nächsten Tagen ging es weiter, dass wir wirklich sofort freundschaftlich verbunden waren und da bei mir in der Wohnung ganz normal partnerschaftlich zusammengelebt haben, also nicht intim, aber partnerschaftlich. Sie hatte mir sofort am ersten Abend erzählt, aufgrund einer erlebten Vergewaltigung vor 10 Jahren, wäre zu große Nähe für sie nicht akzeptabel. Und das war auch okay. Das war ja von vornherein als ein Helfen geplant und nicht als ein Eingehen von einer tiefen, engen Partnerschaft und Liebe, sondern erstmal der Person zu helfen. Und da war das für mich okay. Und kam eben auch große Nähe auf. Und wir haben viel Zeit in der Natur verbracht, aber eben auch Kurzreisen und so gemacht und es kamen aber immer so Stimmungsschwankungen auf, die ich noch nicht einordnen konnte.
Wo ging Ihre erste Reise hin?
Ja, also so in der näheren Umgebung meine ich, ne, so Orte erstmal, ne, die bei mir in der Umgebung, in meinem näheren Umfeld waren. Und dann kam eben immer solche Gedanken auf, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Und zwar Todessehnsucht und immer der Wunsch, sterben zu wollen.
Der war
Und
dauerhaft zu spüren.
das ist aber immer mit Aktionen wegzubekommen. Ja, und das war aber immer wegzubekommen mit Aktionen. Also wenn man sich draußen in Orten und Städten bewegt hat, dann war das eben weniger zu spüren. Aber eben besonders beim Heimkommen oder abends war das besonders stark. Und dann haben wir mal an einem Wochenende so einen Ausflug gemacht, Freitag, weil eben immer diese Sehnsucht war, ja, ich möchte Sterbehilfe in Anspruch nehmen und so weiter. Und dann habe ich mit ihr einen Ausflug gemacht über Belgien und wir sind so einen Pilgerweg gelaufen mit den Stationen, die man zu Ostern geht. Und dann habe ich sie eben bei jeder Station gefragt, was denn der tiefe Wunsch wäre, weshalb und wieso. Und wir haben das dann eigentlich so forciert bis zum Ende, wo man dann am Kreuz von Jesus ankommt. Und da war es eben doch dann reflektiert zu der ganzen Situation. Und das haben wir dann genutzt, diese positive Stimmung, und sind dann weiter nochmal im Nachbarland nach Luxemburg gefahren und haben ein Städtetrip nach Luxemburg in die Stadt gemacht, Luxemburg Hauptstadt, und haben uns dort die Hauptstadt angeguckt. Und da waren auch wieder so komische Fälle, weil sie dann, also wir haben dort so einen Aufzug benutzt, sind runter in die Unterstadt gefahren, und sie wollte dann eben unbedingt die ganze Unterstadt erkunden und dann über den Weg hochlaufen. Und ich sagte, nee, das mir wäre lieber, wir fahren mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Und das wollte sie nicht, und da haben wir uns getrennt. Zu dem Zeitpunkt war das aber mal so die erste Trennung auf so einem Trip. Und dann war es wirklich ganz schwierig, sich wieder zu treffen in Luxemburg-Stadt. Das haben wir aber hinbekommen. Und dann war aber trotzdem irgendwie so eine Distanz zu spüren. Wir haben uns da in so einem Tanzlokal getroffen und war dann eben daran interessiert, dort unbedingt noch was erleben zu wollen und dahin und dorthin noch zu laufen, und hat dann eben wirklich so fokussiert, mich unbedingt dort, sich unbedingt noch ein zweites Mal dort trennen zu wollen. Also einfach, ich konnte nicht mehr laufen, weil ich hatte mich bei unserem Trip in Belgien verletzt. Ich bin da von einer Grotte runtergesprungen und hatte mir die Fersen verletzt und konnte dann dadurch nicht mehr gut laufen. Und sie wollte dann aber unbedingt noch kilometerweit durch Luxemburg-Stadt laufen und ist dann einfach losgelaufen und hat mich da stehen lassen. Und ich bin dann, wir hatten zwischenzeitlich ein Hotelzimmer gemietet, und ich bin dann zum Hotel zurückgelaufen und habe gesagt, du weißt ja, wo es ist, und kommst dann dahin.
So, und wann kam sie denn wieder?
Dann kam stundenlang überhaupt keine Nachricht von ihr, und dann kam die Nachrichten, ja, ich esse und trinke jetzt alles, was hier auf der Straße liegt, und ich habe jetzt hier Cola getrunken, da muss aber Alkohol drin gewesen sein, und sie fühlte sich von mir so nicht verstanden, und ich habe die ganze Zeit geschrieben, dann gib mir doch deine GPS, diese Global Position Position, und ich hole dich ab an dem Punkt, wo du bist, weil es so ein bisschen hilflos klang. Und dann war unterbrochen und kam keine Nachricht mehr. Und weil ja die ganze Zeit vorher davon die Rede war, dass sie eben sich umbringen möchte, habe ich gedacht, weil ja Luxemburg so gelegen ist, dass also alles so auf dem Berg liegt, aber Brücken über so ein tiefes Tal führen, hatte ich wirklich die Angst gehabt, dass es sich was angetan hat. Und ich habe dann die ganze Nacht eben im Hotelzimmer alleine wachgelegen, und es kam keine Reaktion mehr. Und dann bin ich dann früh um 9 zur Polizei gegangen.
Okay. Was ist dann passiert?
Die Polizei hat dann gesagt, das wäre normal heutzutage und ich soll mir keine Sorgen machen. Wenn sie Mittag immer noch verschwunden ist, könnte ich immer noch mal mich bei der Polizei melden. Das habe ich dann so gemacht. Ich bin bis 12 Uhr im Hotel geblieben, habe keine Nachricht von ihr bekommen, bin ausgecheckt und habe dann die Polizei wieder aufgesucht, habe der die ganze Geschichte erzählt, wie das zusammenhing. Und das hat dann über eine Stunde gedauert. Und wir haben immer wieder geguckt, ob sie denn erreichbar ist über WhatsApp und Telefon. Und da war niemand mehr erreichbar. Und die haben aber mir die Sorge genommen und haben gesagt, nö, kann nichts sein, wenn in Luxemburg hier in unserer Hauptstadt was passiert wäre, dann hätten sie sich schon gefunden und dann wäre eine Information da. Es wäre alles ein enges Netz und das würde bekannt sein, wenn irgendwas passiert wäre. So. Und ich soll mir keine Sorgen machen.
Wann ist sie denn wieder aufgetaucht?
So, und ich war gerade fertig mit dem Protokoll und wollte es gerade unterschreiben, und in dem Moment lockt sie sich ein, ruft mich an und sagt, ob ich sie denn abholen könnte. Ich sage, wo bist du denn? Und dann sagte sie, sie ist mit einer Gruppe Leute mitgefahren und sie haben eine After-Hour-Party gefeiert.
Okay, und dann war sie irgendwo anders in Luxemburg, oder?
Ja, an einem Ort, der 30, 40 Kilometer entfernt war, an der Grenze zu Deutschland. Und ob ich sie denn da abholen konnte. Ich war stinksauer, weil ich ja mir überhaupt keinen Reim drauf machen konnte. Ich hatte ja nichts gemacht und hatte einfach nur ein Zimmer gemietet und wollte dort mich mit ihr wieder treffen. Und sie war einfach nicht mehr auffindbar und war auch unterwegs dann von dem Hilferuf, ich habe hier erst gegessen und getrunken, nicht mehr erreichbar. Und da habe ich wirklich gedacht, es wäre was Schlimmes passiert, habe mir die ganze Nacht Gedanken gemacht, konnte nicht schlafen. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass sie mit einer Gruppe mitgefahren ist, die also weitergefeiert haben und dass sie da bei jemandem übernachtet hat.
Okay. Also nur bei jemandem übernachtet oder hat sie ein bisschen mehr von der Nacht erzählt?
Ja, also es war so, dass sie eben auch, ich weiß nicht, wie weit man das jetzt hier so detailliert erzählen darf, Drogen konsumiert haben und dass sie also Alkohol und Drogen konsumiert haben und auch sich mit jemandem dann sexuell vergnügt hat.
Also weil sie ihnen ja noch erzählt hat, dass es gar nicht geht, weil sie ja dann...
Genau, ganz genau. Das ist eben der große Widerspruch. Das ist schön, dass wir das jetzt auch gleich so sehen, weil das war ja für mich der Stand, weshalb ich eben auch so Abstand gehalten habe. Und dann wurde mir das eben so verkauft, wie das war das erste Mal, dass es wieder ging. Was sich aber jetzt nach Monaten auch als eine Lüge herausgestellt hat. Was ich jetzt erst bei unserem letzten Treffen nochmal herausgefunden habe, dass das auch nicht stimmte, aber da immer so ein Verdrängungsmechanismus da war, hat sie das auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Dann waren Sie wieder zurück in Deutschland und wie ging es dann?
Ja, ich habe sie da in dem Ort abgeholt und habe sie wieder mit nach Hause genommen, weil ich sie ja jetzt auch nicht hängen lassen konnte. Ich habe sie ja nur von Berlin weggeholt und es war ja nur alles so weit weg. Sie kannte ja niemanden und ich meine, es war ja vorher eine freie Person und ich kann ja nicht Besitz ergreifen von ihr. Ne? Und deswegen war ich natürlich stinksauer, das hat sie auch gespürt auf der Rückfahrt, aber ich habe sie halt wieder mit nach Hause genommen.
Okay, aber sie hat ja noch bei Ihnen gewohnt, oder?
Ja, ganz genau. Aber es ist mittlerweile auch so lange her, dass ich gar nicht mehr alle Details dann weiß, wie das dann weitergegangen ist. Ich war natürlich wirklich sehr verärgert und weil ja auch so große Widersprüche aufgetreten waren und weil ich mir halt solche Angst Gedanken gemacht habe, dass ihr was zugestoßen sein könnte und dass sie sich vielleicht sogar umgebracht haben könnte, von der Brücke gesprungen, weil ja in Luxemburg dauernd Brücken von einer Seite auf die andere gehen.
Genau, also ja, wir hatten ja, ich habe sie ja schon eine ganze Zeit begleitet mit diesem Fall. Vielleicht kommen wir mal auf den, ich möchte ihn mal Guru bezeichnen, der sie dann noch abgeholt hat.
Ja.
Vielleicht können Sie die Geschichte so noch mal erzählen.
Also es war dann so, über Facebook war sie noch mit einem anderen Therapeuten befreundet, der in meiner Nachbarschaft wohnt. Nachbarschaft ist im Abstand von 50 Kilometern Nordrhein-Westfalen. Und wir waren dann an dem darauffolgenden Wochenende in einem Naturschutzgebiet unterwegs spazieren und sie schrieb mir dann oder sagte mir dann, dass er ihr geschrieben hätte, dass er zu therapeutischen Zwecken bei mir vorbeikommen möchte und sie da treffen möchte. Und da habe ich mir erstmal keine großen Gedanken gemacht. Wir waren dann in dem Naturschutzgebiet auf einem Berg gewandert und als wir kurz vor der Spitze waren, kam dann die Nachricht, ich bin da auf der Adresse, also wo ich gewohnt habe und ob wir denn nicht zurückkommen können. Und ich habe gesagt, das passt mir jetzt gar nicht. Aber es war dann hartnäckig, ja, wir müssen da ja irgendwie drauf reagieren. Und wir sind zurückgefahren und haben meine Adresse wieder aufgesucht, wobei ich dann nicht sofort mit ihm zusammentreffen wollte und wir auf einem Nachbargrundstück bei von mir befreundeten Leuten, wir ihn von Weitem erst mal sehen konnten und sie mir aufgab, ich soll doch mit dem Kontakt aufnehmen und den wieder nach Hause schicken. Und das habe ich auch versucht und war davon ausgegangen, dass sie dich im Hintergrund hält und dann nicht dazu stehst. Und in dem Moment, wo ich ihn fast dazu hatte, wieder ins Auto zu steigen, kommt sie um die Ecke und sagt, oh, ich möchte den Mann jetzt trotzdem kennenlernen. Okay. Und daraufhin hat sie gesagt, ja, das ist nicht der Typ, wo ich mir Sorgen machen muss. Und ich bin jetzt hier interessiert, da mal seinen Therapieansatz kennenzulernen. Und ich hatte da Arbeit bei Nachbarn in einem Gartengrundstück einen Rasen zu mähen, was mehrere Stunden dauerte. Und da habe ich das Angebot gemacht, dass sie sich auf meiner Terrasse dann da doch unterhalten können, weil ich ihn nicht in meine Wohnung lassen wollte. Und das hat aber bloß eine kurze Zeit gereicht. Nach ungefähr einer Viertelstunde haben sie mich nochmal kontaktiert. Sie möchten doch gerne lieber über die Terrasse in mein Wohnzimmer, weil es auf dem Außenbereich nicht gut möglich wäre, die Gespräche zu führen. So, und nach langem Hin und Her habe ich dann dem zugestimmt und bin dann meiner Arbeit nachgegangen, mit immer mal zwischenzeitlichen Unterbrechungen zu gucken, ob da noch alles in Ordnung ist. Und das hat dann über 2 Stunden gedauert. Und als ich dann wieder dazu kam und fertig war mit meiner Gartenarbeit, haben sie mir mitgeteilt, dass es sich jetzt entschieden hat, mit dem Therapeuten mitzufahren und mal die ganzen Sachen bei mir mitzunehmen und mit zu dem zu gehen und die ganzen, also ihre ganze Kleidung mit hinzunehmen. Hm. Und dann sind sie gemeinsam abgefahren.
Sind Sie denn hinterher?
Nee. Ich habe alles ausgehändigt und sie sind gefahren und ich habe gesagt, dass es dann damit ja endgültig wäre.
Aber Sie haben den Therapeuten ja noch mal aufgesucht.
Ja, mehrfach. Es war immer dann so ein Hin und Her zwischen uns beiden. Wenn sie es dort nicht mehr ausgehalten hat, wollte sie wieder zu mir. Und wenn sie es bei mir nicht mehr ausgehalten hat, hat sie sich wieder von dem abholen lassen. So ging das dann ein paar Mal hin und her.
Okay. Also immer eine wechselhafte Geschichte, denn.
Ja, aber eben mit großen emotionalen Auf und Abs, ne? Und man konnte nie richtig einschätzen, inwieweit man, wie man mit ihr dran war. Ne? Man konnte das überhaupt nicht einschätzen. Sie konnte einen eben immer, wenn es für sie gut war, für sich wieder gewinnen. Und hat aber auch immer hinbekommen, dass an Stellen, wo ich es nicht erwartet habe, er dann vor der Tür stand und sie auch bei mir immer wieder abgeholt hat. Entweder wenn ich auf Arbeit war oder wenn andere Punkte günstig waren, dass ich das nicht eben empfinden konnte, war er auf einmal da und hat sie wieder abgeholt.
Wann ist sie denn das erste Mal, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass sie in der Nähe noch eine Psychiatrie haben, also sie wohnen in der Psychiatrie-Nähe.
Ja, bevor der Therapeut kam, ist er auch von selber einmal, hat sie sich in eine Therapie in meinem Heimatort einfach eingewiesen. Und dann war für mich auch nicht möglich, sie dort zu besuchen, weil sie dann den Besuch nicht zugelassen hat.
Wie ist das passiert? Ist sie da einfach hin und hat sie dann angerufen?
Oder? Ja, sie ruft dann einfach solche Krankenhäuser an und lässt sich da einweisen. Und dann ist derjenige Mensch für einen nicht mehr greifbar, weil diese Einrichtungen einem ohne Wollen des der betreffenden Person auch dann nicht reinlassen. Hm. Gerade jetzt auch in den Corona-Zeiten. Ne?
Ja, das.
Es ist ja noch doppelt leicht.
Ja, das denn den Kontakt dann abzubrechen, genau.
Ja, aber ich konnte es überhaupt nicht begreifen, weil ich mir überhaupt keine Schuld bewusst war. Weil immer diese Unterbrechung. Hm.
Wann haben Sie das erste Mal von der Erkrankung so richtig, oder wann haben Sie das erste Mal die Erkrankung richtig verstanden?
Oh, das ist eine gute Frage. Weil das Schöne war, sie hatte ihre gesamte Krankenakte in ihrer Handtasche im Hotel in Luxemburg liegen lassen. Und ich konnte dann alles in Ruhe mal durchlesen, was da alles drin stand, was in den letzten 10 Jahren gewesen ist. Nicht aus, also mehr aus Neugierde, also nicht aus irgendwie was ausspionieren wollen, sondern mehr aus der Sorge heraus, dass hier was passiert sein könnte, um es begreifen zu können. Und dann habe ich erst die Tragweite verstanden.
Vielleicht können Sie es ein bisschen erklären, also von welcher Erkrankung reden wir hier?
Ja, wir reden von Traumata, wir reden von unbewältigten Essstörungen, die aufgrund eines Autounfalls auch entstanden sind, den sie mit sehr jungen Jahren schon gehabt hat. Und dann Essstörung geht einher bei ihr mit Bulimie, also Ess- und Brechsucht, und aber eben auch das innere Kind spielt eine Rolle. Und also es ist so vielfältig, dass eigentlich alles, was überhaupt so vorstellbar ist, bei ihr anzutreffen waren.
Also das, was Sie beschreiben,
ist eben
genau das, was Sie beschreiben, ist halt eine hochgradige Persönlichkeitsstörung, die sie halt hat. Die war sicherlich dann auch diagnostiziert, oder?
Ja, mehrfach. Aber eben da gibt es eben auch die Unterschiedlichkeit der Einrichtungen. Die einen haben es ein bisschen besser verstanden und die anderen haben es eben oberflächlich abgetan. Und da sie sehr intelligent ist, hat sie sich mit diesen oberflächlichen Einschätzungen und Abwertungen sehr schwer getan. Weil sie sich immer wieder auch auf gewisse Rollen gestellt hat. Also, ihr war immer ganz wichtig, herausstellen zu können, dass sie hochwertige Abschlüsse gemacht hatte und dass sie in den USA studiert hat.
Stimmt
und,
das?
Dass ihr eben, das stimmt auch, ja. Okay. Und dann Abschluss gemacht hat und dass sie eben von diesen Einrichtungen oft verkannt und abgewertet wurde. Und die einzige Einrichtung, von der sie gut gesprochen hat, war die Charité in Berlin.
Also jetzt die Psychiatrie wahrscheinlich.
Genau, ganz genau, ganz genau. Ja, und wie gesagt, selbst in der Zeit, wie ich jetzt mit ihr zu tun hatte, war sie mindestens 10-mal in Einrichtungen.
Sie sind also, vielleicht um das noch so abzuschließen, was das Krankheitsbild angeht und zu was diese Frau oder diese Person fähig ist, können Sie ja vielleicht noch schildern, Sie waren ja auch auf dem Mallorca-Urlaub.
Ja gut, Mallorca war mal eine Stelle, wo sie tätig war und da hatte sie gute Erinnerungen, deswegen war sie hyperglücklich, da mit hinfliegen zu können. Und das erste Mal war auch ein sehr positiver Aufenthalt von ungefähr einer Woche. Und dann haben wir noch mal einen zweiten Aufenthalt zu Therapiezwecken gehabt. Sie hatte dann dort Kontakt mit einer Klinik, die auf Mallorca Privatpatienten behandelt und sich auf diese Art von Erkrankungen in höchster Stufe spezialisiert hatte, mit einer Magnetresonanztherapie im Zusammenhang mit Ketamin. Und da hatte sie große Hoffnung, dass ihr das helfen könnte, gesund zu werden. Und das hatte sich aber als sehr schwierig auch herausgestellt, weil der ganze Tagesablauf nur noch darin bestand, dort diese 2 Stunden Therapie jeden Tag wahrzunehmen und die restliche Zeit wirklich noch schwieriger in der ganzen Persönlichkeit verständlich zu sein. Zumal in der Zeit schlechtes Wetter auf Mallorca war und wir da fast eine Woche oder mehr als eine Woche nur Regenwetter hatten und das besonders noch auf die Psyche gedrückt hat. Und von daher waren wir da in so eine Grenzsituation gekommen und da war es immer so, dass sie sich sehr bedeckt mit ihren ganzen Kommunikationsdaten gehalten hat Und ich im Nachhinein auch herausgefunden habe, dass sie in E-Mails und anderen Daten eine ganz schlechte Meinung von mir hatte und sich von mir bedroht oder vereinnahmt fühlte. So unter dem Motto 24/7 Überwachung in Art Geheimdienstmanier.
Was ja gar nicht ihre Absicht war, sondern sie wollten ja eigentlich helfen. So
habe ich es jedenfalls. So, das ist genau der Hintergrund. Ich habe das schon relativ eng gemacht, aber nicht, um sie da irgendwie einzuengen, sondern um ihr zu helfen, um sie nicht allein abdriften zu lassen, weil ich es ja so oft erlebt habe, gerade durch dieses schlechte Erlebnis in Luxemburg, hatte ich eben nur den Sinn, so eine Sache nicht nochmal passieren zu lassen und eben dann, wenn sie da so auf Abwege unterwegs war, sie eben nicht alleine zu lassen. Und das habe ich dann immer durchgezogen, auch auf Mallorca. Und im Nachhinein hat sie mir immer bestätigt, dass ihr das gut war und dass es wichtig war, dass ich so gemacht habe. Aber in dem Moment in der Situation selber hat es teilweise so eskaliert, dass man immer Angst haben musste, also auch bei einem nächtlichen Gang, dass man eben von der Polizei nicht als sie bedrängender Mann auf der Straße verhaftet werden konnte.
Okay, genau.
Also, ja, es war wirklich so. Es kam Polizei vorbeigefahren und sie fing dann an, sie so auszuticken und dann sieht es ja schnell so aus, als ob man sie als Mann bedrängt und kommt ja schnell in Erklärungsnot, wenn sie dann noch ein, zwei Sachen daran dichtet. Ne?
Das hat sie öfter
und
gemacht.
Und das im Ausland, wo man sich nicht gut... Ja, das hat sie öfters gemacht und das führt ja dann schnell im Ausland noch dazu, wo man sich nicht gut ausdrücken kann, in Spanien, dass man dann vielleicht in Erklärungsnot gerät. Ne? Mhm. So, und bei der Therapie kam das dann auch nochmal zum schlechtesten Fall. Und zwar nach so 5, 6 Sitzungen war dann die erste Ketamintherapie angesagt und die führte dann zu so einem tiefen Abbruch von ihr, dass sie dann sich so schlecht fühlte, um in der Klinik zu verbleiben. Und ich, obwohl ich keinen Vertrag mit diesem Institut gemacht hatte, sondern nur als Betreuer mit dabei war, wurde sofort um Übernahme von Kosten gebeten, weil selbst die Nacht, die sie dann dort hätte zubringen müssen, ungefähr bei einem Kostenpunkt von 500 Euro die Nacht war.
Und die sollten Sie übernehmen?
Und da war ich aber überhaupt nicht damit einverstanden und habe gesagt, ich habe überhaupt niemals gesagt, dass ich hier für die Therapie zuständig bin. Wir haben Ihnen klipp und klar die Grundlagen gesagt, auf welchen die Therapie läuft und dass sie das selbst bezahlen möchte und dass das auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten abbezahlt wird und dass ich dann nur als Betreuer dabei bin. Und das wurde dann nicht mehr geglaubt und daraufhin wurde die spanische Polizei gerufen und ich wurde dann mit der spanischen Polizei bedrängt, dass ich hier nicht in der Lage wäre und meinem Wort nicht nachkommen würde, die Kosten zu übernehmen, was ich nie gegeben hatte.
Und dann mussten Sie dort direkt was bezahlen, oder?
Ja, dann wurde also die Polizei geholt, die haben mir Handschellen angelegt und eine Taschenpfändung vorgenommen, haben alle meine Taschen ausgeräumt und das führte dann dazu, wenn ich nicht hätte mit dieser Polizei jetzt die mit dem Streifenwagen noch mich jetzt mitnehmen wollten, habe ich dann eben eingelenkt und das führte dazu, dass ich vor Ort knapp 1.000 Euro bezahlen musste.
Und Susanne ist denn dort
geblieben? Und damit konnte ich dann verhindern, dass die Polizei mich mitnahm. Ich konnte also wieder in meine Wohneinrichtung zurück, in mein Ferienhaus. Und sie hat dann auch erkannt, was das für eine Tragweite hat, wenn ich dafür nicht gerade stehe und hat dann diese Nacht in der Klinik nicht verbracht und wurde dann in eine psychiatrische Klinik in Palma eingewiesen.
Okay. Aber danach haben Sie sie dann nicht mehr wiedergesehen?
Doch. Nächsten Tag war ja unser Rückflug geplant und am frühen Morgen war sie dann wieder normal und wollte von mir aus dieser Klinik abgeholt werden und war dann der Meinung, dass das an der Klinik dort alles schief läuft, an der Privatklinik und dass wir doch die zwei Verbündeten wären. Sie war dann total kollegial und wollte natürlich auf alle Fälle alles tun, dass sie mit mir wieder mit zurück nach Deutschland kam. Und der Flug war ja gebucht für uns als Rückflug. Und den haben wir dann auch wahrgenommen. Und in der Zeit war sie total wie ausgewechselt und wie normal. Das heißt, immer wenn ein großer Willen von ihr dahinter steckte, dann hat man ihr überhaupt die Krankheiten nicht angemerkt. Und da hat sie sogar diese Ferienwohnung mit aufgeräumt und alles picobello hinterlassen und war auch bis Rückflug und alles ganz normal.
Okay. Was hat das mit Ihnen gemacht eigentlich die ganze Zeit?
Ja, das Schwierige ist eben, dass man immer in so einem Hin und Her ist und nie weiß, ob man selber dafür verantwortlich ist oder ob man irgendwas dafür getan hat, dass das alles so schief läuft. Und zweifelt immer an einem selbst und versucht immer herauszufinden, ob man da was dafür kann, dass es so eskaliert jedes Mal.
Würden Sie sagen, Sie sind da selbst dran erkrankt?
Ja, das kann man schon so sagen. Also es waren schon meine vorherige und bisherige Familie war der Meinung, dass sie mich mit ihr, also mit diesem, dass wir zusammen da gewesen sind, dass das mich eben sehr verändert und mich krank gemacht hätte. Und ich habe eben auch dann wirklich auch Zeiten gehabt, wo ich eben wirklich sehr depressiv war. Besonders dann in solchen Pausen, wo sie sich eben wieder zu dem Therapeuten abgesetzt hatte und ich alleine war, hatte ich wirklich 2, 3 tägige tiefe depressive Phasen dadurch.
Also würden Sie auch sagen, Ihr Alltag hat darunter gelitten?
Auf alle Fälle.
Ja.
Ich musste dann immer sehen, dass ich wieder in meine eigene Mitte kam und meine Struktur und meinen Tagesablauf eingerichtet habe, um eben wieder auf meine Spur zu kommen. Und wenn dann 2, 3 Tage so waren, dann bin ich auch wieder in Ordnung gewesen. Aber das hat immer Kraft und Energie gekostet, aus dem Loch wieder rauszukommen.
Also das, was Sie jetzt beschreiben, ist ein klassisches Verhalten, sowohl vom Erkrankten, also von dem, was wir von Susanne gehört haben, als auch das von Ihnen. Also gerade diese Vorwürfe, das hat man halt, also kenne ich halt aus der Praxis sehr oft, dass sich das wiederholt. Also deswegen kann ich Ihnen sagen, dass Sie da jetzt nicht alleine sind.
Ja.
Wer hat denn eigentlich die ganzen Sachen bezahlt? Weil das, was Sie mir beschreiben, klingt nach mehreren tausend Euro. Haben sich das denn immer geteilt?
Also ich kann ihr nicht nachreden, dass sie mich ausgenutzt hätte im Sinne von, dass also ich habe das freiwillig gemacht. Die Sachen, die ich bezahlt habe, habe ich auch freiwillig bezahlt. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie mich jetzt in dem Sinne ausnutzt und mich auch um Geld anbittet oder so. Alles, was ich ihr an Kleidung, Kleider, Schmuck oder so gekauft habe, habe ich eigentlich immer aus dem Zusammenhang heraus gekauft. Aber eben auch, weil sie wusste, wie sie die Knöpfe bei mir betätigen muss. Na, und das wusste sie schon. Aber es war halt eben immer aus dem Zusammenhang heraus. Also es, auch so, wenn sie bei mir ausgezogen war, in diesen Phasen, wo immer diese Wechsel stattgefunden haben, kann ich nicht sagen, dass irgendwas zu meinem Nachteil entstanden ist, dass sie mir irgendwas weggenommen hätte oder mich um Geld bestohlen hätte. Das kann ich nicht sagen, auf keinen Fall.
Aber
Aber es ist dann halt so gewesen, wir hatten uns ja jetzt bis letzte Woche noch im Kontakt und hatten auch immer mal wieder jetzt 3, 4-tägige Zusammenkünfte, die aber immer extremer dann beendet waren, also mit radikalen Brüchen, die überhaupt nicht nachvollziehbar waren. Und die haben dann dazu geführt, dass ich jetzt zum Schluss auch wirklich keine Kosten und Summen mehr übernommen habe und dass sie viel selbst Geld ausgegeben hat. Und dann kamen natürlich schon so Sätze wie, ja, dass ich solche Sachen jetzt selber bezahle und hier und da. Das hat sie dann schon gemerkt, dass ich dann also finanziell wirklich ganz eng getaktet war. aus den Erfahrungen der vorangegangenen Wochen und Monate. Ne? Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt beim letzten Zusammentreffen dann nochmal einen rigorosen Bruch hatten und dass ich jetzt gesperrt von allen Medien und allen Möglichkeiten des Anrufs überhaupt keinen Kontakt mehr habe. Was aber auch für mich positiv ist, weil ich jetzt wirklich das erste Mal richtig brechen kann und abschalten kann und wirklich loslassen kann und die Person jetzt gehen lassen kann.
Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie das schaffen bei der Geschichte, die Sie jetzt wirklich erzählt haben. Haben Sie eine ganze Zeit durchgemacht. Von welchem Zeitraum reden wir eigentlich jetzt, was Sie gerade beschrieben haben?
Wir reden von Ende August bis jetzt.
Also knappe 8 Monate. Na, 9.
Ja.
Monate.
Ja, mit allen Auf und Abs und noch vielen Geschichten zwischendrin. Aber das war jetzt mal so das Wesentliche.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie uns das erzählt haben. Und also ich wünsche Ihnen viel Kraft, dass Sie mit der Geschichte gut umgehen können. Und ja,
danke.
Bedanke mich auf jeden Fall.
Ja, ich danke auch sehr, weil es tut auch gut, wenn man es nochmal für sich verinnerlichen, nochmal rauslassen kann, nochmal drüber nachdenken kann und eben aufgrund der Fragen nochmal das für sich abschließen kann. Dankeschön.
Ihnen eine gute Zeit.